Latein ist eine Brücke.
Faszinierend.
Spaß.
Noch nicht am Ende. Der Latein-Podcast mit Gero und Sina.
So, herzlich willkommen an unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Hi Gero.
Hallo Sina, schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich auch wieder da zu sein. Ich war im Urlaub zu Hause in der Heimat, habe mich ein bisschen entspannt. Aber umso schöner, dass ich jetzt wieder da sein kann. Und ich habe ja heute wieder einen recht entspannten Einstieg. Denn du hast ja heute mal wieder was vorbereitet. Das machen wir immer so. Einer bereitet was vor, der andere lässt sich ein wenig berieseln. Und das bin ja heute ich. Da freue ich mich drauf. Was hast du denn mitgebracht?
Genau. Ich habe Tacitus mitgebracht. Aber bevor wir damit einsteigen, haben wir ja noch eine Tradition. Nämlich unseren Fun Fact der Folge. Und da, Sina, bist du ja heute dran.
Genau, da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und zwar möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen zum Kalender und so zur Datierung und Jahreszählung. Damals in der Antike hat man das nämlich so gemacht, dass man ursprünglich nach den Konsuln datiert hat. Heißt also, das Jahr hat immer den Namen der Konsuln, die gerade im Amt war, getragen. Also hat das Jahr eben auch mit dem Amtsantritt im März begonnen. So, Cäsar, als er nun Pontifex Maximus war, ließ den Kalender 46 vor Christus aber einmal neu berechnen. Und das war dann der sogenannte julianische Kalender. Das war eben ein Sonnenkalender, also der hat sich nach dem Sonnenjahr gerichtet. Und dann jetzt quasi auch der Vorläufer für unseren heutigen Kalender, also den wir heute noch nutzen. Mhm. Seitdem beginnt das Jahr nämlich im Januar und die Monate haben auch die Anzahl an Tagen, die wir heute so kennen. Laut diesem julianischen Kalender hat das Jahr 365,25 Tage. Also gab es auch damals schon ein Schaltjahr. So, das hat Cäsar jetzt sich nicht komplett neu ausgedacht. Das Prinzip gab es schon so circa 200 Jahre vorher in Ägypten. Aber Cäsar hat das jetzt hier für sein System eben wieder neu aufgegriffen. So, Cäsar ist dann nun aber verstorben. Und nach seinem Tod hat man falsch weitergezählt mit diesen Schaltjahren. Wenn man ging von einer Inklusivzählung aus, heißt man hat schon alle 3 Jahre ein Schaltjahr geschalten und nicht alle 4, wie eigentlich angedacht. So, das korrigierte Augustus zum Glück dann aber und ließ dann 3 Schaltjahre mal zwischenzeitlich ausfallen und setzte dann 8 nach Christus wieder mit den Schaltjahren ein. Das ist auch der Grund, warum unsere Schaltjahre heute jetzt immer durch 4 teilbar sind.
Das klingt nach einem sehr chaotischen Kalendersystem.
Ja, es wird noch ein bisschen chaotischer.
Okay.
Denn das Jahr nach diesem julianischen Kalender war eigentlich ein bisschen über 11 Minuten länger als das eigentliche Sonnenjahr. So, also irgendwann später gab es dann noch ein Update von diesem Kalender quasi, und zwar dann zum gregorianischen Kalender. Und diesem neuen Kalender, der irgendwann eingesetzt worden ist, ging der julianische Kalender dann mittlerweile schon insgesamt 13 Tage nach. Heißt quasi, wenn im gregorianischen Kalender schon der 7.1. war, war im julianischen noch der 25.12. Und das ist heute auch noch der Grund, warum orthodoxe Feiertage oft auf andere Daten fallen.
Ah, okay. Spannend. Das erklärt einiges.
Ja.
Und als hätten wir uns abgesprochen, geht es heute bei mir auch so ein bisschen um Zeit. Zumindest um Geschichte, also die Vergangenheit. Vorab, was verbindest du mit Geschichte?
Mit Geschichte, wenn ich das so höre, verbinde ich erstmal das Schulfach. Mhm. Und da habe ich immer im Gedächtnis bestimmte besondere Ereignisse der vergangenen Jahrhunderte, Jahrtausende, wenn wir auf die Antike zurückgucken. Und quasi, wie das alles so zusammenhängt, wie das aufeinander aufgebaut ist und was so die Folgen dieser Ereignisse sind.
Mhm. Aber das heißt ja, du hast schon so eine gewisse Erwartungshaltung, dass man möglichst die Ereignisse darstellt, wie sie möglicherweise passiert sind.
Ja, definitiv. Also meine Erwartung an Geschichte und wenn ich Geschichte irgendwo aufgreife, irgendwo lerne, ist eigentlich, dass das Ganze möglichst neutral und ja auf Fakten basiert irgendwie wiedergegeben ist.
Und da kommen wir auch schon zum Punkt, womit wir uns heute beschäftigen werden, nämlich der Geschichtsschreibung bei Tacitus. Das ist anders. Also in der gesamten römischen Antike wurde Geschichte eigentlich immer auch mit einem Legitimationsgrund erzählt. Mhm. Also man wollte zu irgendeinem Zweck irgendwas erzählen. Und auch das macht Tacitus und da wird es heute auch so ein bisschen drum gehen. Aber vorab erstmal, wer war Tacitus? Denn Tacitus ist einer der zentralen Geschichtsschreiber in Rom. Es gibt noch ein paar andere, aber Tacitus sticht auch dadurch heraus, dass er relativ spät schreibt. Und er wird teilweise auch als das Ende der Geschichtsschreibung oder einer Tradition in der Geschichtsschreibung geschrieben. Das kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall passiert nach Tacitus lange Zeit nichts. Und im 4. Jahrhundert nach Christus greift ihn dann Arminianus Marcellius wieder auf. Aber wie gesagt, dazwischen gab es eine lange Pause, denn Tacitus selbst wird um 55 nach Christus geboren und lebt so bis etwa 120. Über Tacitus selbst wissen wir, auch wenn er Geschichte schreibt, selbst wenig, weil er über sich selbst nichts schreibt. Deshalb kann man nur so ein paar Sachen sagen. Er wurde in Gallien geboren. Wahrscheinlich hieß er Publius mit Vornamen, aber auch das ist schon ein bisschen umstritten. Auf jeden Fall Publius Cornelius Tacitus. Geboren wurde er unter Nero und hat dann eine ganze Reihe von Kaisern miterlebt. Also das Vier-Kaiser-Jahr mit Galba, Otho, Vitellius und Vespasian am Ende. Dann noch Titus, Domitian, Nerva, Trajan und unter Hadrian ist er wahrscheinlich irgendwann gestorben. Die wichtigsten davon sind erstmal Vespasian. Da beginnt dann seine politische Karriere. Die setzt er unter den nächsten Kaisern komplett fort. Und unter Trajan beginnt er wahrscheinlich mit seiner Schriftstellerei. Auch da kann man immer nur so ungefähr datieren, man weiß es halt einfach nicht genau. Er selbst kommt aus einer reichen Ritterfamilie, genießt die übliche rhetorische Ausbildung und ist bereits da in jungen Jahren sehr talentiert, sodass Plinius, der Jüngere, auf ihn aufmerksam wird, ihn lobt, ihn bewundert und die beiden auch schlussendlich eine Freundschaft eingehen. Es gibt ein paar Briefe von Plinius an Tacitus, die überliefert sind, die auch das bezeugen, dass die beiden sich sehr nahe standen. Schlussendlich stirbt Tacitus, wie gesagt, im Jahr 120, im Alter von dann ungefähr 65 Jahren und war damit sehr, sehr lange aktiv und auch sehr lange politisch aktiv. Und damit steht dann, wenn man sich nur die Laufbahn und Aktivität als Schriftsteller und Politiker anguckt, für Tacitus eine doch sehr lange Epoche, auch mit vielen Kaisern, unter denen er aktiv war.
Ja, ist mir jetzt auch gleich aufgefallen, als du das gesagt hast. Das ist ja eigentlich eher untypisch so von den Autoren, die wir jetzt auch schon besprochen haben hier im Podcast, zum Beispiel Seneca. Viele von denen haben ja gar nicht so lange gewirkt, weil sie oft auch schnell ins Exil verbannt worden sind. Also das ist ja doch was Auffallendes, was Markantes.
Genau, also auch wenn sie, also teilweise haben sie länger gewirkt, aber zwischendurch gab es immer mal wieder Phasen, wo sie politisch kaltgestellt waren, weil sie sich mit dem einen oder anderen Kaiser überworfen haben. Und das scheint hier bei Tacitus gar nicht der Fall zu sein, der bei allen Kaisern irgendwie immer seine Karriere fortsetzen kann und schlussendlich auch als Schriftsteller aktiv ist. Und damit ist er so ein bisschen Symbol dafür, wie dann doch, und damit ist er doch so ein bisschen Sinnbild für Leben und Politik im Kaiserreich. In einem gut organisierten Weltreich, mit einem gut sortierten Beamtenapparat, der Frieden ist gesichert, Zivilisation wird nach außen getragen, der Wohlstand und Frieden ist komplett gesichert durch Kaiser und Senat, die zusammenarbeiten, und dafür scheint Tacitus einfach ein Sinnbild zu sein. Grundsätzlich haben wir von Tacitus relativ viel Textmaterial überliefert, im Sinne von viele Bücher, unterschiedliches, kleine Geschichtswerke, ein, zwei Ratgeber. Die beiden großen Geschichtswerke, die er geschrieben hat, sind die Historiae und die Annales. Davon sind erstere so eine Gegenwartsgeschichte, da geht es um die Zeit von Galba bis Domitian, also alles was Tacitus selber miterlebt hat. Die Annales fangen deutlich früher an, also die setzen mit Tiberius an, und laufen dann eben bis Nero, also quasi bis zu dem Zeitpunkt, als er ungefähr geboren wird, wo er halt sich eben noch nicht viel selbst dran erinnern konnte. Jetzt habe ich ja eben schon mal kurz angedeutet, dass er so als das Ende einer Tradition in der Geschichtsschreibung gesehen wird. Das liegt auch daran, dass er an die Geschichtsschreibung vor allem der julisch-claudischen Dynastie, also Augustus, Tiberius, Nero, anschließt und auch an das, was in der späten Republik passiert ist. Allen voran ist es eben Livius mit seinem Ab Urbe Condita, woran er so ein bisschen anknüpft. Und weil Livius eben bis Augustus geschrieben hat, macht Tacitus genau da weiter. Also er meint, das vorher muss ich gar nicht machen, weil das wurde ja schon ausreichend behandelt und ich setze jetzt da fort, wo mehr oder weniger Livius aufhört. Jetzt mal ein bisschen weg von der Person des Tacitus und zu dem, was er eigentlich schreibt. Wie gesagt, er ist Geschichtsschreiber, knüpft so ein bisschen an das an, was vorher in der Geschichtsschreibung schon geschrieben wurde und zumindest einige Merkmale, die früher verwendet wurden, lassen sich beim auch finden. Allen voran gibt es das Schema des Dekadenzdenkens. Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, den Begriff habe ich irgendwann schon mal gehört. Ich glaube, ich habe mich nie genauer damit befasst, aber wenn ich richtig liege, geht das, glaube ich, in die Richtung, dass man damals zur Kaiserzeit viel die alte Republik gelobt hat und die alten Zeiten und damals war doch alles besser und jetzt unter den Kaisern ist es halt nicht mehr so, wie es sein sollte. Also ich glaube, in die Richtung geht das.
Ja, genau. Also Dekadenzdenken ist genau das, was du gesagt hast. Früher war doch alles besser. Das gibt es viel in der Kaiserzeit, weil halt auch die Republik weg ist. Das setzt schon so ein bisschen in der Republik ein. Gerade wenn wir uns Sallust angucken, der ist ein absolutes Idealbild für das Dekadenzdenken. Der sagt, früher war vieles, vieles deutlich besser und jetzt wird es schlechter und bei ihm geht es viel darum, dass es wieder dahin kommen soll, wo es war. Und Tacitus macht das auch so ein bisschen, aber weniger. Der findet die Republik zwar gut und sagt, die Werte, die es damals gab, sind wichtig und haben das Ganze, also haben Rom zu dem gemacht, was es ist. Aber er sieht auch ein, dass die Republik als Staatsform für das Reich, das Imperium, zu dem Zeitpunkt, wie es unter Tacitus ist, nicht mehr funktioniert, weil es viel zu groß geworden ist. Mhm. Und das führt so ein bisschen dazu, dass er beides nicht als top darstellt, aber das Kaisertum deutlich mehr kritisiert, weil es die Werte unterdrücken würde, die die Republik ausgezeichnet haben und die eigentlich wichtig sind für den senatorischen Adel und für die Senatoren an sich. Wenn ich jetzt hier schon die ganze Zeit von den Werten rede, verbindest du irgendwas mit republikanischen Werten?
Ich denke da immer gleich so an Tugend. Ich glaube, das ist einfach generell ein sehr, sehr zentraler Begriff damals. Ja, also immer Tugend, Virtus und Gloria schwebt mir da auch irgendwie im Kopf. Also Ruhm und so, ja, allgemeines Streben nach Tugend.
Genau, das sind so die beiden zentralen Werte auch für Tacitus, die senatorische Oberschicht ausmachen. Und ermöglicht wird das Ganze durch die Libertas, also die Freiheit, sowohl nach innen als auch nach außen. Die hat es eben den Senatoren ermöglicht, Virtus zu zeigen und nach Ruhm, also nach Gloria zu streben. Und genau das ist eben in der Kaiserzeit nicht mehr möglich, weil es eigentlich nur eine Person gibt, die Virtus zeigen kann. Und das ist der Kaiser selbst, denn er schränkt diese Libertas so ein bisschen ein und er muss halt sich selbst am meisten auszeichnen und gegenüber den Senatoren hervorstechen. Und auf diesen Werten fußt die Geschichtsschreibung von Tacitus. Doch während Tacitus die Werte aus der Republik noch sehr idealisiert und sehr stark in den Vordergrund stellt, ist das, wenn man sich den Stil von Tacitus anguckt, eigentlich gar nicht mehr der Fall. Mhm. Also dass das vor allem bei Cicero noch absolut maßgeblich war, Periodenbau, viele Sätze miteinander verknüpfen, sehr verbal gedacht, also Handlungen und Ereignisse durch Verben ausdrücken, passiert das Ganze bei Tacitus deutlich nominaler. Also allen voran, Abel abs, gibt es ganz, ganz viele, viele Partizipien, die genutzt werden, statt eben einfach Nebensätze zu bilden. Das führt dazu, dass wir sehr viele, sehr kurze Sätze haben und dass es eben diesen nominalen Stil gibt. Das alles sorgt für Prägnanz und ja, einen sehr gekürzten Ausdruck. Was neben der reinen Häufigkeit der Verwendung von Abel abs auch noch eher ungewöhnlich ist, ist, dass auch sehr häufig wichtige Dinge in den Abel abs gestellt werden. Also die eigentliche Haupthandlung. Während gerade bei Cicero und Caesar der Abel abs häufig dazu genutzt wird, um einfach so vorangegangene Informationen nochmal zu wiederholen, kurz zusammenzufassen. Das wird hier eben bei Tacitus auch mal anders genutzt. Und das sorgt auch dafür, dass man durchaus mal Schwierigkeiten haben kann, den zu übersetzen, weil man sich denkt, ja gut, okay, jetzt kommt hier so ein Abel abs, das ist so eine Randinformation. Nee, eigentlich ist der super wichtig und dann kommt man gedanklich nicht mehr so richtig zusammen. Außerdem liebt Tacitus den antithetischen Stil. Also der baut immer wieder irgendwie Gegensätze auf. Gerade wenn wir uns die Herrscher angucken, zum Beispiel Tiberius, der kriegt Germanicus als Paradebeispiel, als schillernden Helden gegenübergestellt. Bei Nero ist es Corbulo, der ihm gegenübersteht. Und immer wieder findet man dieses, man hat zwei gegenüberstehende Sachen, er baut diese Antithesen ein, sehr, sehr häufig. Und jetzt habe ich es eben schon angerissen, Tacitus ist nicht immer sehr angenehm. Wir haben ja eben kurz schon drüber geredet. Ich glaube, du hattest Tacitus nicht in der Schule, oder?
Nee, gar nicht.
Ich selbst auch nicht, weil meine Lehrerin damals gesagt hat, nee, wir machen was anderes, das ist zu schwer. Und das liegt auch daran, dass Tacitus selbst mit vielen Anspielungen arbeitet. Das macht es natürlich, wenn wir es lesen, schwieriger, weil da super viel Interpretationsspielraum ist und man einfach den Kontext kennen muss. Macht es aber auch umso interessanter, denn man kann eben gucken, okay, was ist da vielleicht gemeint, was steckt da noch drin und hat nicht immer genau alles vorgegeben, wie es gemeint ist. Und neben diesen Anspielungen kommt auch noch dazu, dass Tacitus teilweise gerade in den Annales wenig Quellen zur Verfügung hatte. Und das, wo ihm die Quellengrundlage fehlt, füllt er mit eigenen subjektiven Spekulationen. Also wird es umso schwieriger für uns. Und jetzt habe ich eben ja schon von so einer wertenden Geschichtsschreibung geredet. Das ist der letzte Punkt, der auch noch auffällig ist. Tacitus schreibt nur über das, was ihm gefällt. Also das, das sind zum einen Sachen, die in Rom passieren. Alles, was nicht in Rom passiert und in irgendwelchen Provinzen passiert und nichts mit Rom zu tun hat, kommt gar nicht erst vor. Es geht nur darum, was hat Einfluss auf Rom. Und ihn scheinen menschliche Beweggründe sehr zu interessieren. Also er geht so ein bisschen in die Psyche rein und analysiert, warum Menschen was machen und was hinter ihren Handlungen steckt. Gerade bei den Kaisern wird das gleich nochmal sehr, sehr deutlich. So, und damit kommen wir auch zum ersten Text, den ich mitgebracht habe. Ich werde heute mal ein bisschen anders vorgehen, weil es doch sehr viel ist. Und ich glaube, das alles auf Latein vorzulesen, wäre nicht zielführend. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal in den deutschen Text rein. Ich lese ihn einmal kurz vor. Dann sprechen wir so ein bisschen darüber, worum geht's, was ist hier auffällig. Und dann gehen wir nochmal auf ein paar lateinische Zitate ein. Also, wo eben vielleicht durch Ablative konstruiert wird oder wo eben sehr, sehr kurze Sätze im Lateinischen gebaut werden. Dann gucken wir uns das noch kurz an und dann haben wir noch ein, zwei andere Textstücke.
Okay, alles klar.
So, und in dem ersten Textstück wird es darum gehen, dass Tiberius als Kaiser Teil einer Gerichtsverhandlung ist, bei der eben Senatoren dem Gericht vorstehen. Und dann gibt es einen Antrag. Aber Tiberius hatte nicht genug von den gerichtlichen Untersuchungen des Senats, sondern wohnte in der Regel auch den ordentlichen Gerichtsverhandlungen bei, wo er dann in der Ecke des Tribunals saß, um den Prätor nicht von seinem kurulischen Stuhl zu verdrängen. Vieles wurde da in der Gegenwart über Bestechung und Fürsprache einflussreicher Männer entschieden. Doch trotz dieser Sorge für Unparteilichkeit erlitt die Freiheit Schaden. So beschwerte sich der Senator Pius Aurelius, sein Haus sei durch den Bau eines öffentlichen Weges und durch die Führung eines Aquädukts baufällig geworden, und rief die Hilfe des Senats. Als die Prätoren der Staatskasse Einspruch erhoben, trat der Kaiser für Aurelius ein und ersetzte ihm den Wert des Hauses, da er es liebte, Gelder für gute Zwecke auszugeben. Diese gute Eigenschaft behielt er sich noch lange bei, als er die übrigen bereits ablegte. Dem ehemaligen Prätor Propertius Celer, der wegen Verarmung seine Entlassung aus dem Senatorenstand beantragte, schenkte er den Senatoren Quintus von 1.000.000 Sesterze, da hinlänglich bekannt war, dass seine Mittellosigkeit vom Vater herrührte. Andere aber, die gleiche Versuche machten, forderte er auf, zunächst dem Senat die Gründe genau nachzuweisen, so war er bei seiner Neigung zur Strenge auch in den Fällen rücksichtslos, wo er rechtsmäßig verfuhr. Infolgedessen zogen es die übrigen vor, ihre Armut lieber schweigend zu ertragen, als öffentlich zu bekennen und Wohltaten anzunehmen. Wenn wir uns jetzt also dieses Textstück angucken und dabei so ein bisschen die inhaltlich wertebasierte Geschichtsschreibung von Tacitus im Kopf behalten, dann fallen schon mal ein paar Sachen auf. Also zum einen scheint es hier auf jeden Fall erstmal ein Zusammenspiel von Tiberius als Kaiser und den Senatoren oder Prätoren als Gerichtsvorsteher zu geben. Denn zum Anfang heißt es ja, dass sich Tiberius so ein bisschen zurückhalten möchte und sich deswegen eben abseits hinsetzt, ein bisschen entfernt von dem Prätor, um ihm nicht quasi die Präsenz vor Gericht zu nehmen. Aber er macht es am Ende doch. Also er greift ja dann ein, als die Prätoren eben eigentlich zum anderen Urteil kommen und zeigt dann eben Milde und sagt, ja, ich unterstütze hier den Aurelius Pius. Und da greift er eigentlich in die Macht des Senats so ein bisschen ein. Gerade mit dem, was wir kurz am Anfang hatten, dass die Republik oder die republikanischen Werte unter Kaisern eben nicht mehr nach außen getragen werden konnten, ist das ja hier auch so ein bisschen der Fall. Ja. Also die Senatoren können ihre Werte gar nicht nach außen zeigen, weil sie vom Kaiser quasi unterdrückt werden. Und trotzdem funktionieren sie ja noch so ein bisschen, aber halt immer nur unter Gnade des Princeps oder des Kaisers quasi. Und Grundlage für diese Werte, die Virtus, um die nach außen zu zeigen, war ja eben die Libertas. Und wenn wir uns da dann in den lateinischen Text einmal kurz reingehen, das war gleich zu Beginn der zweite Satz, Setum veritati consulitur libertas corrumpebatur. Kurz nochmal auf Deutsch. Doch trotz dieser Sorge für Unparteilichkeit erlitt die Freiheit Schaden. Also klar, ne, der Kaiser möchte so ein bisschen dafür sorgen, dass er sich ein bisschen zurückhält und trotzdem wird die Libertas quasi zerstört oder wird zumindest angegriffen. Also hier direkt Libertas-Bezug zu dem, was wir ja schon eben am Anfang hatten. Und dann vielleicht noch so ein, zwei markante Punkte im lateinischen Text. Gleich der erste Satz beginnt mit Nec patrum cognitionibus satiatus judicis accidebat. Und hier haben wir gleich direkt zwei Ablative mit drin, ein Partizip noch mit dazu. Also diese ersten fünf Worte sind schon wieder sehr nominal gedacht. Das zieht sich die ganze Zeit durch. Und dann haben wir noch ein Paradebeispiel für einen sehr kurzen Satzbau. quam virtutem Dio retinuit cum ceteras exuerat minimal.
Mhm.
Also viel kürzer geht es fast nicht. Klar, jetzt haben wir hier zwei Satzteile, also schon so eine Art Periodenbau,
mhm.
aber sehr minimalistisch. Und das zieht sich bei Tacitus genauso durch.
Ja, ich finde so ein kurzer, prägnanter Satzbau, der, finde ich, erweckt immer schnell so einen Eindruck von Fachlichkeit. Irgendwie mhm. ganz im Gegensatz jetzt zu einem Cicero, der so sehr mhm. ausschweifend schreibt.
Ja.
Was ganz lustig ist, wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich gar nicht so fachlich, sag ich jetzt mal, ist, sondern sehr wertend.
Zumindest aus heutiger Perspektive, aber ja.
Genau. Finde ich dazu aber auch eine prägnante Stelle in dem Text, den du gerade vorgelesen hast. Da hat er ja auch gesagt, dass es da diese gute Eigenschaft gibt, die ihm noch bleibt, während er alle anderen dann später schon abgelegt hat. Ich finde das, fand ich ein bisschen lustig. Es kommt gut durch, wie wertend das Ganze wirklich geschrieben ist.
Ja, auf jeden Fall. Und das Interessante ist eigentlich, dass Tacitus Tiberius noch als relativ gut darstellt. Also okay. Wir haben dann später noch ein paar Geschichtsschreiber, die Tiberius noch mehr ins schlechte Licht rücken und seine Amtszeit von vorne bis hinten als negativ darstellen.
Mhm.
Tacitus ist noch ein bisschen anders. Und da ist dieses Zitat auch ganz cool, weil es das aufzeigt. Also am Anfang war Tiberius eben noch gut und hat alles gut gemacht.
Mhm.
Und zum Schluss hin wird es dann eben negativer. Ich habe noch eine Stelle aus dem 6. Buch gleich mit.
Mhm.
Da betrachtet er Tiberius auch noch negativer und sagt auch, warum, was am Ende schlecht gelaufen ist und warum.
Alles klar.
Und wenn wir schon über die negative Darstellung von Tiberius reden,
mhm.
wie gesagt, andere betrachten ihn noch deutlich negativer. Das ist zum Beispiel Sueton. Der geht noch sehr auf den skandalösen Lebenswandel von Tiberius ein
mhm.
und beschreibt dabei unter anderem auch sehr ausführlich das ausschweifende Sexualleben, vor allem auf Capri, wo sich Tiberius sein Domizil bauen lässt.
Mhm.
Tacitus ist dann auch deutlich, deutlich milder ihm gegenüber gesonnen. Bei Sueton kommt Tiberius sehr, sehr schlecht weg. So, dann kehren wir mal wieder zu Tacitus zurück. Während wir jetzt hier in der ersten Stelle was hatten, wo Tiberius sehr milde rübergekommen ist, haben wir jetzt eine zweite Stelle hier, das ist aus dem 2. Buch. Das ist eigentlich genau umgekehrt. Aber trotzdem ist das Szenario sehr ähnlich. Denn Marcus Hortulatus steht einfach so in einer Senatsdebatte auf, die gar nichts damit zu tun hat, worum es dem Hortulatus geht. Und der meldet sich zu Wort. Denn auch er hat kein Geld. Und er bittet darum, weil seine Familie verarmt ist, dass er eben Geld bekommt. Denn während eben ja die Prätoren abgelehnt haben, dem Bittsteller, also dem Aurelius Pius, Geld zu geben, sind sie hier dafür und stimmen dem Ganzen eigentlich zu. Und daraufhin antwortet Tiberius dann in einer Rede, in einer spontanen Reaktion, wenn alle Armen hierher kommen und für ihre Kinder um Geld bitten wollen, so würden die Einzelnen doch niemals ganz befriedigt, aber der Staat erschöpft werden. Unsere Vorfahren haben zwar gestattet, manchmal vom Beratungsgegenstand abzuschweifen und gelegentlich der Abstimmung etwas vorzubringen, was dem Gemeinwohl dient. Aber sie haben dies sicherlich nicht deshalb getan, damit wir hier unsere privaten Angelegenheiten und Familieninteressen fördern. Was dem Senat und dem Princeps in jedem Fall Ungelegenheiten bringt, mögen sie die Schenkung bewilligen oder ablehnen. Das ist ja keine Bitte mehr, sondern eine Förderung, noch dazu eine unzeitige und unvorhergesehene, wenn man während der Senat über ganz andere Gegenstände berät, aufsteht und durch Vorführung aller noch minderjährigen Kinder auf das Zartgefühl der Senatoren Druck aus. Dann kommt noch ein bisschen was weiteres. Das können wir aber an dieser Stelle einmal kurz überspringen. Es ist nur noch mal ein zweites Beispiel. Dann folgt noch ein kurzer Zwischenabschnitt, in dem Tiberius eben sagt, dass Hortulatus den Staatsschatz plündern wolle und man das Ganze mit fraglichen Mitteln wieder auffüllen müsse. Und abschließend gibt es dann wieder, nachdem die Rede vorbei ist, eine Einschätzung von Tacitus zu der Lage. Das geht dann weiter mit: Derartige Ausführungen wurden zwar von denen, die alles an den Herrschern, Gutes wie Schlechtes, zu loben pflegen, mit Beifall angehört, die Mehrzahl aber nahm sie doch mit Stillschweigen oder leisem Murren hin. Auch dann geht es noch ein bisschen weiter. Tiberius sieht dann schlussendlich ein, dass er bei den Senatoren nicht auf Zustimmung stößt mit seiner harten Meinung und geht dann so ein bisschen dem entgegen, bietet einen Kompromiss an. Den nimmt auch Hortulatus schlussendlich an,
mhm.
aber mit einer sehr großen Zurückhaltung, sodass er dann auch nicht weiter gemacht hat. Und am Ende versinkt Hortulatus trotzdem in Schulden und Armut und da hilft ihm Tiberius auch nicht mehr. Ich finde, dass das eigentlich ein ganz gutes Gegenbeispiel ist zu dem Text, den wir eben hatten.
Mhm.
Denn wir haben in beiden Fällen ja irgendwie Senatoren oder Prätoren, denen eine Bitte vorgetragen wird und Tiberius antwortet. Und das sind ja durchaus unterschiedliche Antworten, denn im ersten zeigt er wirklich Gnade und Milde und sagt, ich unterstütze dich, ich helfe dir. Und im zweiten will er ja eigentlich klare Kante zeigen und sagen, du bist verschuldet, ich kann dich nicht unterstützen mit Staatsmitteln, weil wir müssten dann die Staatskasse wieder auf ruchlose Weise irgendwie füllen.
Auffällig ist ja auch, in beiden Texten handelt er immer anders, als der Senat es tun würde.
Mhm. Genau. Und trotzdem in beiden Texten auch legitim eigentlich. Also beide Male wäre es vollkommen fein, so zu handeln, wie er es eben macht. Und trotzdem stellt Tacitus ihn schlussendlich immer als negativ dar.
Ja.
Im ersten Text ist es eben so, dass andere eben die Armut dann schweigend hinnehmen und ertragen und sich nicht öffentlich dazu bekennen. Und auch hier ist es ja so, dass die Senatoren eben murrig sind und eben ihm eigentlich nicht zustimmen wollen, zumindest die breite Masse nicht. Ein paar, die eben immer alles beklatschen, was er sagt, für die ist das in Ordnung, aber die breite Masse, sagt zumindest Tacitus, war unzufrieden damit. Und wie gesagt, beides eigentlich legitim, beide Handlungsweisen, und trotzdem ist es Tiberius immer, der am Ende negativ dasteht. Und du hast ja eben den Senat schon angesprochen, auch hier wird der Senat quasi wieder zur Marionette. Also Tiberius setzt sich über das hinweg oder gibt einen Einwand und alle müssen irgendwie so handeln, wie er es vorgibt, obwohl der Senat als Funktion ja noch da ist.
Mhm.
Also auch da wieder dieses, es gibt die alte Republik noch und eigentlich gibt es diese Instanz noch, aber eben nur unter Schirmherrschaft des Kaisers. Und der hat das letzte Wort und schränkt die Senatoren ein. Genau, und auf diese Weise gelingt es auch gar nicht, irgendwie Virtus oder Gloria zu erwerben, weil Tiberius ja immer dazwischen gerätscht. Also die Senatoren können nicht milde sein, weil Tiberius sagt, nee, ist nicht. Sie können aber halt auch nicht hart sein, weil Tiberius dann sagt, nee, ist nicht, jetzt sind wir milde. An der Stelle würde ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr so direkt in den lateinischen Text einsteigen. Auch da haben wir wieder ein paar kurze Sätze drin und auch wieder ein paar Ablativkonstruktionen, also das, was eben wieder typisch ist, was wir eben schon hatten. Das wird gleich im dritten Teil nochmal viel prägnanter, den ich mitgebracht habe. Da können wir gerne nochmal über so ein paar stilistische und Konstruktionsauffälligkeiten reden. Denn der dritte Abschnitt, der kommt aus dem sechsten Buch. Das ist das letzte Buch von Tacitus über Tiberius. Grundsätzlich ist auffällig, dass Tacitus sehr gern so eine Sechsteilung vornimmt. Also Tiberius wird in sechs Büchern abgehandelt. Dann die beiden folgenden Kaiser sind auch sechs Bücher, aber zusammengefasst. Und über Nero sind es nur, in Anführungszeichen, vier Bücher. Manchmal biegt man sich das ganz gern damit zurecht, dass man sagt, ja, da sollten noch zwei weitere Bücher kommen.
Mhm.
Uns fehlen halt auch die letzten Jahre von Nero, die Tacitus nicht mehr abbildet. Also das könnte durchaus sein, dass da eben auch sechs Bücher gewollt waren. Gut, jetzt aber zum Abschluss und zu Buch 6, denn das Textstück, was ich hier mitgebracht habe, ist wirklich der Abschluss des sechsten Buches. Das allerletzte, was er über Tiberius zu sagen hat. Und das ist nochmal so eine kurze Zusammenfassung. Da beginnt er einsteigend mit einem kurzen Lebensabriss nochmal, nämlich, dass er, also wer sein Vater war, dass er ursprünglich aus der Gens Claudia kam, dann eben in die livische und später dann auch in die julische Familie übernommen wurde. Also durch Augustus' Testament ist er dann eben in die Familie von Augustus quasi aufgenommen worden. Sein Leben war von früher Kindheit an sehr wechselhaft. Er ist mit seinem Vater in die Verbannung gegangen und hatte ständig mit irgendwie Nebenbuhlern zu kämpfen. Grundsätzlich ist dieses Szenario um die Nachfolge von Augustus sehr interessant. Also da gibt es viele mögliche Kandidaten, die dann alle irgendwann wegsterben und am Ende bleibt nur noch Tiberius über.
Mhm.
Und der letzte Abschnitt dieser Passage, da geht es dann um so eine sehr klare Gegenüberstellung von Tiberius und anderen Charakteren zu seinen Lebzeiten. Das einmal kurz auf Deutsch. Solange er als Privatmann oder Feldherr unter Augustus lebte, war sein Leben und sein Ruf vortrefflich. Als Kaiser suchte er, solange Germanicus und Drusus noch am Leben waren, seine Laster zu verbergen und seine Tugendhaftigkeit vorzutäuschen. Ebenso waren zu Lebzeiten seiner Mutter noch gute und schlechte Eigenschaften in ihm geteilt. Wenn auch seine Grausamkeit fluchwürdig war, so wusste er doch, seine Abgründe zu verstecken, während er Sejan liebte oder fürchtete. Zuletzt ließ er sich aber in Verruchtheit und Lasterhaftigkeit gehen, seitdem er nach Beseitigung von Scham und Furcht nur noch seine wahre Natur folgte. Jetzt habe ich dir die anderen beiden Textstücke ja vorher mal geschickt, dass du mal kurz reingucken konntest. Den hier nicht. Fallen dir trotzdem ein paar Kleinigkeiten auf?
Also mir ist erstmal aufgefallen, dass da ja jetzt quasi genau das steht, was du vorher schon angesprochen hast, dass hier abgezeichnet wird, dass sich Tiberius über die Jahre eigentlich einfach nur ins Schlechte verwandelt hat.
Mhm.
Also am Anfang unter Augustus war er noch ein toller Bürger, ein netter Typ, tugendhaft und so weiter.
Mhm.
Und das wurde dann immer schlechter. Also irgendwann hat er sich zwar noch Mühe gegeben, so alles gut vorzutäuschen und vorzutäuschen, dass er doch ein guter Mann ist. Und auch unter seiner Mutter hatte er noch zwar ein paar schlechte Eigenschaften schon, aber auch noch die guten und hat versucht, die schlechten zu verbergen. Aber irgendwann hat er sich halt komplett der Ruchlosigkeit hingegeben und kam dann dementsprechend auch so rüber.
Genau, das ist ja diese Essenz des antithetischen Aufbaus, die sich bei Tacitus komplett durchzieht. Der liebt es immer, irgendwie zwei Sachen gegenüberzustellen. Hier stellt er eben Tiberius' Anfangszeit mit seiner Endzeit gegenüber und sagt immer, hier, es gibt am Anfang was toll und später was schlecht. Plus, in dieser Antithese sind noch so ein paar andere drin, indem er sagt so, ja, der Kaiser versucht, seine Laster zu verbergen und tugendhaft zu sein, solange Drusus und Germanicus noch leben. Die beiden werden damit so ein bisschen zum Gegensatz. Denn Germanicus ist genau dieser große Gegensatz zu Tiberius. Also die beiden liebt Tacitus gegenüberzustellen.
Okay.
Bei Nero hat er noch ein anderes Gegenbild. Neben diesen Antithesen haben wir hier auch diesen psychologischen Aspekt mit drin. Also das hier ist nur eine kurze Zusammenfassung, das ist vorher noch ein bisschen ausführlicher. Aber Tacitus ist so auf dieser Suche nach dem Turning Point bei Tiberius. Der Punkt, wo es irgendwo diesen Bruch gab, was sich verändert hat. Das wird hier noch kurz erwähnt, dass es eben mit dem Tod Sejans war. Und aber auch, kann man sich wieder so ein bisschen daraus hervorleiten, solange Germanicus und Drusus am Leben waren, versucht das noch, danach versucht das nicht mehr. Also sobald eben dieser Gegner oder dieser Gegenspieler von Tiberius weg ist, Germanicus, wird es schlechter. Also hier versucht er so ein bisschen psychologisch zu ergründen, warum Tiberius sich ändert, was der Punkt ist. Wie gesagt, nur eine kurze Zusammenfassung, das macht er noch ein bisschen ausführlicher. Wenn wir uns jetzt hier an der Stelle nochmal angucken, wie Tacitus das Ganze im Lateinischen darstellt, dann fallen uns auch hier so ein paar Sachen auf. Das sind wieder der sehr kurz gehaltene Stil und der Nominalstil. Und da sind jetzt im lateinischen Text auch so ein paar Sachen mit drin. Also zum einen lässt er am Ende sehr oft Formen von Esse aus. Das sorgt halt für Prägnanz, für Kürze. Zum Beispiel egregium vita famaque, quod privatus vel in imperiis sub Augusto fuit. In dem ersten Teil, egregium vita famaque, da fehlt uns irgendeine Verbform. Da muss eine Form von Esse mit rein, ist nicht. Und das setzt sich sofort. Auch danach gibt es noch ein paar Sätze, in denen eigentlich uns ein Verb fehlt. Es geht dann nochmal weiter. Auch hier zeigt sich, es fehlt ein Verb und die Kürze. Idem inter bona malaque mixtus in columi matre. Auch da fehlt uns wieder irgendwie ein Verb. Wir haben hier in columi matre abel abs, während die Mutter noch lebte. Und in der Form mit mixtus eben Partizip, aber es fehlt uns irgendwie was Verbales. All das sorgt eben für diese Kürze, für die Prägnanz. Und wenn man jetzt nochmal kurz einen Überblick über die Textstelle schafft, dann fällt eben auf, dass das hier ja abschließend nochmal eine kurze Zusammenfassung von Tiberius' Leben ist. Aber dabei nennt er ja eigentlich gar keine großen Taten von ihm. Denn eigentlich müsste man ja erwarten, wenn man nochmal so ein abschließendes Fazit seines Lebens zieht, dass irgendwie wichtige Taten, Errungenschaften nochmal aufgezählt werden. Kommt ja nicht. Sondern es sind ja eigentlich nur wieder so psychologische Punkte, die angesprochen werden oder Merkmale des Charakters. Das passt ja auch zu dem, was wir eben schon hatten, dass Tacitus der Charakter eines Menschen, die Psyche viel wichtiger ist als das, was sonst so drumherum passiert.
Ja.
Damit wie immer nochmal ein kurzes Fazit, was muss man irgendwie beachten oder worum geht's, wenn ich Tacitus übersetze? Das ist auf stilistischer Ebene vor allem die Antithesen, die Kürze, die durch Ablative viele Partizipien ausgedrückt wird und wenig durch Nebensätze. Also es gibt nicht dieses Verschachtelte wie bei Cicero. Und inhaltlich sind es eben diese republikanischen Werte, die er hochhält und auch die Zeit der Republik, aber das auch immer so ein bisschen der Kaiserzeit gegenüberstellt, die er auch eben entsprechend einordnet, die zwar schlecht ist, aber er sieht eben auch, dass die Republik nicht mehr so möglich ist, wie sie es mal war. Plus die Kritik an den Kaisern, gerade Tiberius hatten wir jetzt hier sehr viel, die ja dann doch sehr hart auch teilweise ausfällt. Und wir hatten es am Anfang kurz angerissen, dass es das Ganze eben schwerer macht. Und diese große Unterschwelligkeit, die eben bei ihm immer durchschwingt. Und dieses, ja, es gibt viele Anspielungen, aber so direkt nennt er es nicht. Das hatten wir jetzt hier in der Form, dass er den Senat nur so immer erwähnt und der ist irgendwie da. Aber dieses Ummünzen auf, ja, gemeint ist damit die Funktion, die es überhaupt, die der Senat einnimmt oder die er in der Republik mal eingenommen hat. Und diese Idealisierung, die dann mitschwingt, das ist dann am Ende wieder Interpretationssache. Gut, das wäre es soweit erstmal zu Tacitus von mir. Hast du irgendwelche Fragen?
Nee, weiter inhaltlich erstmal nicht. Aber das klingt definitiv spannend. Vielleicht werde ich mich damit mal auseinandersetzen, wenn ich die Zeit finde. Hast du irgendwie Literatur, die du dafür empfehlen würdest?
Da habe ich ein bisschen was mitgebracht. Das ist zum einen Alrun Schößler, Tiberius im Tacitäischen Narrativ von 2021, also sehr aktuell. Und Benjamin Biesinger, da geht es viel um das, was wir auch am Anfang schon kurz angerissen haben, dieses Dekadenzdenken. Mhm. Denn die Monographie heißt auch Römische Dekadenzdiskurse, ist von 2016. Und die vergleicht eben das, wie Tacitus Sachen darstellt, mit dem, wie es bei anderen Geschichtsschreibern der Fall ist. Auch sehr interessant, gerade wenn es eben um diesen Vergleich zwischen verschiedenen Geschichtsschreibern geht. Das sind vor allem die beiden Sachen, die ich für vieles verwendet habe, was ich jetzt eben so erzählt habe. Und ansonsten auch wieder Fuhrmanns Geschichte der römischen Literatur, also so diese klassischen Überblickswerke. Aber für alles drumherum waren die beiden jetzt sehr, sehr wichtig für mich.
Alles klar, dann danke ich dir, war sehr interessant. Und wenn unsere Hörer oder Hörerinnen noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen haben, schreibt uns gern eine E-Mail oder auf Instagram. Da sind wir immer erreichbar. Und ansonsten, ja, bleibt uns heute eigentlich nur noch zu sagen, wir sind jetzt wieder mit unserem Latein am Ende. Aber beim nächsten Mal sind wir wieder für euch da. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Noch nicht am Ende. Der Latein-Podcast mit Gero und Sina.